Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Was wünscht ihr euch eigentlich am meisten für eure Kinder? Na? Erfolg? Reichtum? Ich wette, ganz, ganz viele von euch sagen, einfach ein glückliches Leben. Aber was ist denn Glück überhaupt? Wann fühlen wir uns wirklich glücklich und wie können wir Eltern unsere Kinder dabei unterstützen, zu glücklichen Erwachsenen heranzuwachsen? Darüber wollen wir heute mit dem Psychologen Fabian Grollimund sprechen. Fabian leitet eine Akademie für Lerncoaching und schreibt unter anderem gemeinsam mit seiner Kollegin Stefanie Rietzler unglaublich schöne Kinderbücher, zum Beispiel Lotte, träumst du schon wieder oder Jaron auf den Spuren des Glücks. Fabian, herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung.
Fabian, lass uns am Anfang mal darüber sprechen, was Glück überhaupt ist. Also was genau versteht man denn in der Psychologie unter dem Begriff Glück?
Also man ist natürlich eher ein bisschen weggekommen von diesem Begriff Glück. Man spricht eher von Wohlbefinden. Und das hat so eine affektive Komponente. Also das misst man eigentlich im Normalfall einfach mit Selbsteinschätzungen. Und auf der einen Seite hat das viel mit Gefühlen zu tun oder dass wir sagen, wir haben ein glückliches Leben, wenn wir in der Mehrheit angenehme Gefühle erleben, Dankbarkeit, Stolz, Zufriedenheit etc. Es hat aber auch eine kognitive Komponente, also dass wir zum Beispiel sagen können, mein Leben ist gelungen, ich kann mein Leben nach meinen Vorstellungen, nach meinen Werten ausrichten. Ich habe gute Beziehungen in meinem Leben. Und dass wir dann eigentlich sagen, mein Leben sieht mehr oder weniger so aus, wie ich mir das wünschen würde. Und entsprechend hat man dann auch ein höheres Wohlbefinden. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, das entspricht nicht diesen Punkten, die mir wichtig sind.
Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, die meisten Eltern wünschen sich wahrscheinlich, dass ihre Kinder zu zufriedenen Menschen heranwachsen und glücklich sind. Aber was genau trägt denn dazu bei, dass das auch geschieht?
Ja, das ist noch spannend. Da gibt es viel Forschung dazu und es wurden so drei größere Bereiche ausgemacht, was vielleicht einige staunen wird. Die Gene tragen da doch relativ stark dazu bei. Also es gibt einfach Menschen, die vom Naturell her ausgeglichener, zufriedener sind, denen es eher gelingt, optimistisch zu sein. Und je nach Studie werden da Zahlen angegeben zwischen etwa 30-70% von Erblichkeit. Und was man da auch immer wieder zeigen kann, ist, wenn wir Phasen haben im Leben, in denen wir besonders glücklich oder unglücklich sind, dass man immer wieder ein bisschen zu diesem genetisch vorgegebenen Setpoint zurückkehrt. Als zweites, was eine Rolle spielt, sind die Umstände. Also habe ich Umstände in meinem Leben, die dazu beitragen, dass ich zufrieden bin. Oder zum Beispiel ein Beruf, der mir Freude macht. Oder eine Familie, die meinen Bedürfnissen nachkommt, etc. Und der dritte Punkt, das sind eigentlich das, was ich am besten selber beeinflussen kann. Das sind meine Gewohnheiten, meine Verhaltensweisen. Und da gibt es wirklich spannende Ergebnisse aus der Forschung, was man selber dazu beitragen kann, damit die Lebenszufriedenheit ein bisschen steigt. Und ich denke, das wäre auch am interessantesten, wenn wir die uns ein bisschen genauer anschauen könnten heute. Und um die geht es eben auch vorwiegend dann in diesem Buch.
Du hast ja gerade das Thema Gewohnheiten angesprochen. Wie können wir dann als Eltern selbst mehr zu unserem eigenen Wohlbefinden beitragen? Hast du da konkrete Tipps für uns?
Ja, also so ein gutes Suchraster finde ich die PERMA-Formel aus der positiven Psychologie. Die besagt, dass es so eigentlich 5 Faktoren gibt, die man beeinflussen kann, die zu mehr Zufriedenheit beitragen. Der erste Buchstabe P steht für positive Gefühle oder positive Emotionen. Und da geht es darum, dass wir mit bestimmten Techniken bewirken können, dass wir mehr positive Gefühle erleben. Also etwas, was sicher viele kennen, ist, dass man bewusst sich in Dankbarkeit übt, indem man zum Beispiel einfach mal über ein paar Wochen hinweg am Sonntag aufschreibt, wofür man in seinem Leben dankbar ist. Und Studien zeigen, dass das wirklich dazu beiträgt, dass man zufriedener ist. Oder so eine andere typische Übung ist die Was-ist-gut-gelaufen-Übung. Da schreibt man einfach am Abend drei Dinge auf, die positiv waren, die schön waren. Das kann irgendetwas sein. Oder ich habe ein gutes Gespräch gehabt mit einer Freundin. Es war schönes Wetter und ich habe einen Spaziergang gemacht. Und wenn wir das 5 Wochen lang machen, dann sind wir tatsächlich auch ein halbes Jahr später, fühlen wir uns noch zufriedener. Weil das einfach dazu beiträgt, diese Übung, dass wir ein bisschen trainiert werden, uns eher auf das Positive auszurichten, also das Schöne, das wir haben, in unserem Leben vermehrt wahrzunehmen. Und so ein weiterer Effekt ist, dass wir uns auch besser daran erinnern können. Oder? Also wenn wir daran denken, was ist wichtig beim Lernen, die Wiederholung. Und Dinge, die wir wiederholen, bleiben uns besser im Gedächtnis. Und wenn man zum Beispiel ein Kind hat oder selber ein bisschen so ist, dass man eher immer die negativen Sachen erzählt, oder? All die Ungerechtigkeiten, die einem widerfahren, alles, was nicht gut läuft, dann trainieren wir uns Gedächtnis auch ein bisschen darin, sich immer besser an die Dinge zu erinnern. Und wenn wir ganz bewusst ein bisschen den Fokus ändern und Dinge erzählen, die gelungen sind, die schön waren, dann können wir uns an die mit der Zeit auch besser erinnern und haben dann im Rückblick das Gefühl, dass uns eigentlich viel Schönes passiert. Wir können auch die anderen Buchstaben ein bisschen anschauen. Am wichtigsten ist eigentlich das R aus Perma. Das sind die Beziehungen. Also wenn wir so in die Glücksforschung schauen, dann sehen wir eigentlich, dass das, was am allerstärksten zum Glück beiträgt für die allermeisten Menschen, Beziehungen sind. Also wenn wir gute, vertraute Beziehungen haben, wenn wir Menschen in unserem Leben haben, auf die wir uns verlassen können, wenn wir genügend Zeit auch mit anderen Menschen verbringen können, dann trägt das wahnsinnig viel dazu bei, wie zufrieden wir sind. Und ich denke, das ist etwas, wo gerade man als Eltern auch ein bisschen aufpassen muss. Also ich habe das so wahrgenommen, dass gerade die Phase, wenn die Kinder dann da sind, dass man sich zum Teil da sehr auf die Kernfamilie fokussiert, oder dass man merkt, Freundschaften lösen sich so ein bisschen auf. Ich habe keine Zeit dafür, es ist gerade anderes wichtig oder vielleicht sind auch andere Themen wichtig. Man hat einen Freundeskreis, der noch nicht so Kinder hat oder in einer anderen Lebensphase steckt. Man findet sich nicht mehr so. Und dann kann es gerade, ich finde, so in dieser Anfangszeit sein, dass man ein bisschen vereinsamt und das zuerst gar nicht so registriert.
Das passiert ja relativ häufig ganz am Anfang, wenn das erste Baby zum Beispiel da ist. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass, wenn die Kinder dann größer sind, diese Freundschaften auch wieder reaktiviert werden können. Beziehungsweise es kommen ja auch neue Freundschaften dazu, wenn man lernt ja in der Phase oft auch andere Menschen mit Babys kennen, also keine Ahnung, im Kindergarten oder in Sportkursen oder so und kann dann neue Beziehungen knüpfen.
Genau, ich denke einfach, das ist wichtig, oder dass einem das bewusst ist, dass man das auch aktiv macht, dass man da Zeit investiert. Und ich erlebe es immer wieder, dass sich manche Leute einfach schwer tun damit, oder Beziehungen zu knüpfen. Und ich finde, was man tun kann, wenn man das merkt oder wenn man das auch beim eigenen Kind merkt, ist da ein bisschen den Fokus drauf zu legen. Zum Beispiel, wenn Kinder sagen, ich habe keine Freunde, oder dass man ein bisschen hinschaut, was genau ist das Problem oder wo wären Gelegenheiten. Ich finde es zum Beispiel noch eine spannende Übung, einfach mal ein Beziehungsnetz aufzuzeichnen. Also beispielsweise, welche Personen sind in meinem Umfeld, oder? Wer gehört zu meinem Beziehungsnetz? Zu wem habe ich schon länger nicht mehr Kontakt gehabt? Welche Kontakte würde ich gerne wieder intensivieren? Wie mache ich das? Oder bei einem Kind ein Klassenfoto anzuschauen und zu schauen, welche Kinder magst du eigentlich, oder? Mit welchen könntest du ein bisschen mehr in Kontakt kommen? Wie könnte das gelingen? Und es gibt halt zum Beispiel dann auch immer Kinder, die brauchen da ein bisschen Anschubhilfe. Gerade introvertierte Kinder haben oft Mühe, diesen ersten Kontakt zu machen, oder dass man da auch als Elternteil ein bisschen mithelfen kann. Wie könnte das gelingen? Wie kommt man mit anderen Kindern in Kontakt? Wir machen vielleicht einen Ausflug. Würdest du gerne eines mitnehmen, oder dass man da ruhig ein bisschen am Anfang mithelfen kann. Sobald dann der Kontakt angebahnt ist, wird es oft ein bisschen leichter. Oder wenn ein Kind halt in der Klasse nicht so Freunde findet, dass man schaut, was sind seine Interessen, seine Stärken, wo kann es die vielleicht auch in einem Verein besser zur Geltung bringen und da in Kontakt kommen zu anderen Kindern.
Genau. Fabian, genau, das waren jetzt die Beziehungen, R wie Relationship. Du sagtest Permaformel, wofür steht dann das M?
Das M steht für Meaning, für Sinn. Also da zeigt die Forschung relativ deutlich auf, dass es relativ stark zu unserem Wohlbefinden oder Glück beiträgt, wenn wir unser Leben als Sinn erfüllt empfinden. Und da, finde ich, kann man ein bisschen genauer hinschauen, oder? Wie ist das bei mir im Moment? Empfinde ich mein Leben als erfüllt, als sinnvoll? Und müsste ich, wenn das nicht so ist, ein bisschen etwas ändern an der Richtung, an der Art und Weise, wie ich lebe? Zum Teil sind das kleine Sachen. Also beispielsweise konnte man zeigen, wenn man als Mensch eine Stunde pro Woche schon nur für irgendeine größere Sache einsetzt, also beispielsweise für den Natur-Umweltschutz, für eine gemeinnützige Sache, dass man dann bereits ein höheres Wohlbefinden hat, dass erwachsene Kinder und Jugendliche ein höheres Selbstwertgefühl, ein höheres Selbstvertrauen entwickeln. Und das fände ich so eine Möglichkeit, oder? Dass man sagt, was sind da eigentlich meine Werte, was ist mir wichtig im Leben? Und gibt es eine Möglichkeit, da einen Beitrag zu leisten? Und das ist auch etwas, was ich oft Lehrkräften vorschlagen und wo ganz viel zurückkommt. Oder wenn zum Beispiel Lehrkräfte einen Insektengarten mit den Kindern anlegen, wenn sie Nistkäste bauen, wenn sie für ein Projekt in einem anderen Land eine Sammelaktion starten, mit denen in Kontakt treten, da kommt wahnsinnig viel an positiven Gefühlen zurück. Zum Teil habe ich auch das Sinnempfinden, das ist so etwas, was wir machen müssen, oder? Zum Teil, gerade wenn wir ein bisschen unzufrieden sind, dann haben wir die Tendenz, alles zu entwerten, was wir tun. Also beispielsweise, ich bin jetzt zu Hause als Elternteil, oder? Und ich kümmere mich um die Kinder und jetzt bin ich in einer eher schlechten Stimmung und jetzt kann ich anfangen, alles abzuwerten, was ich mache. Also dieses Aufräumen, das ist ja der reinste Sisyphus, Tag ein, Tag aus irgendwie für die Kinder kochen, oder? Sind ja sowieso immer unzufrieden. Dass ich alles, was ich tue, auf diese Art eigentlich abwerte und den Sinn rausnehme. Und was ich ein bisschen mehr machen kann, ist dieses Sinnempfinden wieder mit hineinzugeben, dass ich beispielsweise nicht einfach sage, ich muss immer aufräumen, oder? Sondern ich trage dazu bei, indem ich das mache, dass wir ein schönes, heimeliges Zuhause haben. Oder ich koche nicht einfach jeden Tag, oder, sondern eigentlich geht es ja wirklich darum, die Familie zu ernähren und solche Dinge auch bewusster zu tun. Und dann machen sie einem oft auch mehr Freude. Und das finde ich so eine ganz einfache Übung, oder, dass man immer wieder mal ein bisschen fragt, warum mache ich das, wie kann ich das machen, damit das für mich sinnvoller ist, zum Teil auch gerade bei Dingen, die einem ein bisschen sinnlos erscheinen. Ich hatte zum Beispiel ein Elternpaar, die haben die Hattie-Studie gelesen, oder, und haben gesehen, Hausaufgaben machen doch gar nicht so Sinn im Grundschulalter. Und das hat sie beschäftigt, warum macht die Schule dann das und wieso müssen wir das Kind begleiten, oder? Und man kann das entweder dann so sehen und sich als Opfer fühlen, oder man kann sagen, okay, vielleicht machen laut Studien Hausaufgaben nicht so Sinn, aber wie könnten wir die Hausaufgabensituation sinnvoll gestalten? Was soll unser Kind während der Hausaufgaben zum Beispiel lernen? Oder, und sie haben gesagt, wir wollen darauf achten, dass unser Kind dadurch selbstständiger wird, dass es lernt, sich besser zu organisieren. Wir möchten, dass es Freude am Lesen gewinnt und wir möchten es beim Lesen so begleiten, oder dass es motiviert ist, selbstständig weiterzulesen, und wir holen uns Informationen dazu, was wir da als Eltern beitragen können, etc. Das heißt, ich kann zum Teil auch etwas, was mir vielleicht am Anfang sinnlos erscheint, oder, dadurch, indem ich mir die Frage stelle, wie kann ich dem mehr Sinn verleihen, aufwerten und darauf achten, dass ich das lieber tue. Perma, also das E hatten wir noch nicht, Engagement, das steht dafür, dass man sich in eine Sache einbringt, dass man seine Stärken kennt und die einsetzt, um etwas zu erreichen, etwas zu bewirken. Und etwas, was wir da machen können, ist beispielsweise wirklich die Kinder mit ihren Stärken in Kontakt zu bringen, Da gibt es auf charakterstärken.org von der Uni Zürich einen Stärke-Fragebogen. Und was ich da noch interessant finde, da geht es nicht so sehr um Fähigkeiten, also was kann ich gut, sondern eher um Tugenden. Was macht mich aus? Beispielsweise, dass ich großzügig bin oder geduldig oder neugierig etc. Und was man da zeigen kann in der Forschung ist, wenn man seine Charakterstärken kennt, also weiß, wann man sich besonders wohlfühlt und woran es liegt, dass man etwas gerne tut und das einbringen kann im Berufsleben, in der Schule, dass da einerseits die Leistung steigt, also dass ich dann leistungsfähiger bin, dass ich eher im Flow bin, dass ich lieber arbeite und dass das eben auch wieder dazu beiträgt, dass ich mich glücklicher fühle. Und ich denke, das ist so etwas, wo wir als Eltern natürlich auch viel dazu beitragen können, oder dass wir Kindern die Gelegenheit geben, sich selber gut kennenzulernen, herauszufinden, was ihnen liegt und sie mit ihren Interessen und Stärken in Kontakt zu bringen. Und dann haben wir noch das Letzte von PERMA, das A, das steht für Accomplishment oder Zielerreichung. Und ich denke, das wissen wir alle, wenn wir Ziele erreichen, die uns persönlich wichtig sind, oder dann fühlen wir uns glücklich, oder wenn wir Fortschritte machen auf ein Ziel hin, dann wird Dopamin ausgeschüttet, dann fühlen wir uns zufriedener. Was ich da noch spannend finde, ist, dass ganz viele Menschen Ziele verfolgen, die sie langfristig nicht glücklich machen.
Ach so, inwiefern?
Also die Forschung zeigt dazu, dass wir eigentlich extrem schlecht darin sind, selber zu wissen, welche Ziele uns gut tun. Und das merkt man ein bisschen daran, dass man Ziele verfolgt, wo dann die Freude ausbleibt. Oder wo man sich auch, wenn man sich damit befasst und wenn man darauf hinarbeitet, gar nicht zufrieden fühlt. So ein typisches Beispiel, Studierende, die mir sagen, ja, die Noten sind mir ganz wichtig, oder? Und ich arbeite ganz hart darauf hin, ich vergesse eigentlich alles rundherum. Und wenn ich dann die Note sehe, die gute Note, die ich geschrieben habe, dann fehlt das Glücksempfinden. Ich fühle mich eher leer, oder? Und ich denke schon wieder an die nächste Prüfung, die ich machen muss. Oder Menschen, die sagen, ich habe erst mit 50 gemerkt, dass das, wo ich so viel hart dafür gearbeitet habe, oder, dass mich das gar nicht glücklich gemacht hat. Dass ich beispielsweise alles gegeben habe für meine Karriere, dass ich da die Karriereleiter raufgeklettert bin. Und jetzt mit 50, 60 merke ich, ich habe die Kindheit meiner Kinder verpasst und all das, was ich auf dieser Karriereleiter erreicht habe, oder ich habe immer gedacht, auf der nächsten Stufe werde ich dann glücklicher, kann ich mich entspannen, kann ich das genießen, und dieser Moment ist gar nicht gekommen.
Okay, wie findet man denn dann Ziele, die einen glücklich machen?
Ich würde wirklich zum Teil darauf achten, die Ziele, die einen glücklich machen, machen einen oft schon glücklich, wenn man daran arbeitet und nicht erst, wenn man sie erreicht, oder? Und so eine Gefahr ist immer, sich zu sagen, ja, wenn ich dann das und das erreicht habe oder das und das geschafft habe, dann werde ich dann glücklich sein. Und diese Rechnung geht fast nie auf. Also beispielsweise macht mich der Beruf meistens nicht glücklich, weil ich irgendetwas geschafft habe, sondern weil ich da morgens gerne hingehe, oder? Und ich müsste mich eigentlich fragen, wie müsste mein Beruf sein oder aussehen, damit ich morgens gerne aufstehe und mich irgendwie darauf freuen kann, auf die Herausforderungen, die da kommen. Und vielleicht kennt ihr das, es gibt so diesen Begriff der hedonistischen Tretmühle oder des hedonistischen Hamsterrads. Und das zeigt einfach, dass ganz viele Ziele, von denen wir glauben, wenn wir das erreicht haben, geht es uns besser, dass dieser Effekt ausbleibt. Also wenn man Menschen fragt, zum Beispiel, was wäre das Beste, was ihnen im Leben passieren könnte, oder? Dann sagen sie ja diese Beförderung oder dass wir ein eigenes Haus haben oder dass unser Kind jetzt diesen Abschluss geschafft hat, etc. Und wenn man dann misst, ob die Menschen glücklicher sind, wenn sie das erreicht haben, dann kann man sagen, ja, in dem Moment, oder? Also wenn sie in das neue Haus einziehen, wenn sie diese Beförderung bekommen haben, dann sind sie glücklicher. Und das hält aber unglaublich kurz an. dass ich dann vielleicht 2-3 Monate später nach diesem Ereignis davon nichts mehr merke. Und das ist etwas, was wir ganz schlecht einschätzen können, oder? Dass es nicht diese großen Sachen sind, die wir erreichen, wo wir glauben, ich arbeite jetzt darauf hin und dann geht's mir gut, die uns wirklich glücklich machen, sondern eben vielmehr diese kleinen Gewohnheiten im Alltag oder eben auch, wie wir unseren Alltag gestalten und ob wir den gut mit unseren Bedürfnissen abgleichen können. So ein anderer Punkt, den ich da noch wichtig finde, ist, dass ganz viele Menschen relativ lange in unguten Situationen verharren, weil sie glauben, dass sie das nicht ändern können. Und was ich da noch eine spannende Frage finde, ist, von was weiß ich, wenn ich jetzt so weiterlebe wie jetzt, dass ich das später sicher bereuen werde? Und da kommen zum Teil wirklich ein bisschen Antworten raus, die man nicht so gerne hört. Oder dass man merkt, wenn ich das und das in meinem Leben nicht ändere, dann wird mich das irgendwann einholen. Und das kann irgendetwas sein, wenn ich in der Beziehung bleibe oder wenn ich an dem Arbeitsplatz bleibe, wenn ich weiterhin versuche, irgendjemandem zu gefallen, dann wird mich das später einholen. Und ich glaube, da hilft es manchmal, diese Perspektive aufzumachen, oder dass wir so ein bisschen wirklich vom Ende her denken, was möchte ich später über mein Leben sagen, wie möchte ich gelebt haben, und was ist dazu im Hier und Heute nötig? Dann bekommen wir klarere Antworten und dann hören wir vielleicht auch ein bisschen auf, all diese Ausreden gelten zu lassen.
Ja, total spannend, Fabian, weil mir geht's gerade auch so, dass ich mir genau diese Fragen stelle und da wirklich interessante Antworten drauf finde. Manche Menschen gehen ja auch davon aus, dass so positives Denken maßgeblich dazu beiträgt, dass wir glücklich sind. Und natürlich stimmt's auch, dass eine positive Grundhaltung erstmal gut für die psychische Gesundheit ist. Allerdings kann so ganz übertrieben positives Denken auch problematisch werden. Kannst du erklären, warum das so ist?
Ja, also das finde ich interessant, oder, dass so ein begründeter Optimismus, da kann man immer wieder zeigen, das ist hilfreich. Und was eben nicht hilft, sind diese typischen positiven Affirmationen. Also wenn ich mir jetzt selber zum Beispiel versuche einzureden, ich schaffe das, ich bin liebenswert, ich bin schön, etc., dann hat das oft den gegenteiligen Effekt. Es gibt nicht so viele Studien dazu, aber ein paar. Also beispielsweise hat man Frauen, die unzufrieden waren mit ihrem Körper, die haben in einer Gruppe, gab es keine Intervention, in der anderen haben sich die immer wieder vor den Spiegel gestellt und zum Beispiel sich gesagt, ich bin schön, mein Körper ist liebenswert, etc. Oder so typische positive Gedanken. Und die hatten dann mehr Probleme mit ihrem Körper und fanden mit der Zeit auch viel mehr, was ihnen daran nicht gefällt. Und das Problem, das wir hier haben, ist, wenn wir das Gefühl haben, uns selber anzulügen, dann löst das eigentlich eher Stress aus und es kommen uns dauernd Gedanken, weitere Gedanken oder Gründe in den Sinn, warum das nicht stimmt. Also ich stehe dann vielleicht da vor dem Spiegel und versuche mir verbissen einzureden, dass ich mich hübsch finde oder mein Körper liebenswert ist und schön, so wie er ist. Und irgendwo kommt diese Stimme, die immer sagt, aber, und du machst dir doch was vor und schau dir mal deine Oberschenkel an, oder? Also dieses sich selber anlügen, das funktioniert einfach nicht. Was ich aber ganz wichtig finde, ist, also dieses ständige Wiederholen von negativen Gedanken, von negativen Glaubenssätzen, das ist etwas, was uns unglücklich macht und diese Gedanken sollten wir verändern. Einfach nicht, indem wir ins unrealistisch Positive gehen. Also in der Therapie oder wird zum Beispiel oft mit kognitiver Umstrukturierung gearbeitet. Das ist ein Weg. Da geht es aber eher darum, dass man realistische, konstruktive Gedanken hat. Also beispielsweise, ich sage da nicht, ich denke immer, ich schaffe das nicht, oder? Und dann denke ich nicht, ich schaff's. Sondern ich sage zum Beispiel, woher weiß ich, dass ich das nicht schaffe, oder? Und ich merke vielleicht, jeden Tag, wo ich etwas für diese Prüfung vorbereite, wird es ein bisschen wahrscheinlicher, dass ich es schaffe. Damit ist es nicht, ich lüge mich nicht an, oder es ist nicht garantiert, dass ich das schaffe, Aber wenn ich dafür lerne, wird es wahrscheinlicher. Und das könnte mir zum Beispiel helfen, da einzusteigen. Oder was ich auch ganz wichtig finde, ist einfach Gefühle lernen anzunehmen. Oder nicht, dass ich zum Beispiel denke, vor einer Prüfung mein Herz klopft, jetzt fängt das wieder an, gleich kann ich nicht mehr denken, sondern dass ich denke, mein Herz klopft, oder ich bin ein bisschen nervös, das darf so sein, das ist bei Prüfungen bei allen so und ich kann trotzdem die Prüfung schreiben. Also wenn ich so mit einer annehmenden, akzeptierenden Haltung an Situationen, aber auch an Dinge, die mich an mir stören, herangehe, und dann schaue, oder wie gehe ich jetzt damit um, dann komme ich eher weiter. Oder eine andere Möglichkeit ist, gerade wenn man vielleicht sich selber nicht so gefällt oder Schwächen an sich merkt, finde ich selbst Mitgefühl. Also dort versucht man auch einfach wahrzunehmen, was ist. Zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich bin zu dick, oder? Und das stört mich jetzt. Und ich nehme einfach mal wahr, was ist. Ich mache mich, jetzt kommt wieder diese Stimme, ich mache mich wieder selber fertig, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu dick bin. Und in einem zweiten Schritt versuche ich ganz bewusst ein bisschen freundlich mit mir umzugehen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was würde ich zu einer Freundin sagen, oder? In der Situation. Und vielleicht merke ich, ja, es stimmt, oder? Ich bin nicht mit allem zufrieden an meinem Körper, ich bin nicht mit allem zufrieden in meinem Leben, aber ich habe ganz viele Sachen, die mich ausmachen, die mir auch wichtig sind. Ich bin nicht nur mein Gewicht, zum Beispiel. Und was ich auch machen kann, ist mir bewusst zu machen, dass ich damit nicht alleine bin. Ganz viele Menschen auf der Welt haben das gleiche Problem oder haben die gleichen Sorgen. Ich bin damit nicht alleine. Es geht ganz vielen so. Und das habe ich ganz oft gemerkt, wenn man so Gruppeninterventionen macht, dass das unheimlich wichtig ist. Oder? Man hat dann vielleicht wir haben oft Seminare für Eltern, deren Kinder Lernschwierigkeiten, ADHS haben. Und das ist ungemein tröstlich, wenn man merkt, ich bin in einer Gruppe von Menschen, die alle die gleichen Schwierigkeiten erleben. Und wenn ich mich umschaue, merke ich beispielsweise, das sind ja ganz tolle Eltern. Oder? Also ich würde mein Kind problemlos zu diesen Eltern in den Urlaub geben. Das sind sympathische, aufgestellte Persönlichkeiten, die haben das Beste für ihre Kinder im Sinn, die reagieren da feinfühlig auf ihre Kinder. Und sie haben Kinder, die Wutanfälle haben, die impulsiv sind, die trotzig sind, die in der Schule nicht vorankommen, wo Dinge auch passieren, dass ich in die Schule gehen muss und ein Gespräch haben muss mit der Lehrkraft über das Verhalten meines Kindes. Und das geht alles zusammen, oder? Das ist nicht, weil ich eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater bin. Und das sind so sehr tröstliche Aspekte, finde ich, dass ich zum Beispiel, wenn ich sowas merke, oder dann nicht reflexartig mir sage, ah, du bist so eine schlechte Mutter, du bist so ein schlechter Vater, sondern das auch annehmen kann, du fühlst dich gerade wieder so, oder? Als wärst du so ein schlechter Elternteil und du machst so viel für deine Kinder, du machst so viel an extra Effort auch. Andere Eltern können sich vielleicht einfach zurücklehnen und dem Kind sagen, geh jetzt ins Zimmer, mach deine Hausaufgaben, oder? Und wir machen so viel, um unsere Kinder zu motivieren, dran zu bleiben mit ihnen, mit den Lehrkräften zu schauen, wie das gut gehen kann. Ich leiste da als Elternteil sehr, sehr viel. Und ich kenne viele andere wirklich tolle Eltern, die genau gleichen Schwierigkeiten haben wie ich.
Ich denke, wir kennen ja alle das Sprichwort, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ich finde persönlich, dass das sehr viel Druck aufbaut, weil es einfach eine Überbetonung der Verantwortung des Einzelnen irgendwie mit sich bringt. Was denkst du denn darüber?
Ja, also das ist so ein Vorwurf, den sich die positive Psychologie zum Teil ein bisschen gefallen lassen muss, oder dass der Fokus eher auf dem Individuum liegt, dass auch ein bisschen vernachlässigt wird, wie wichtig zum Beispiel Privilegien sind, oder in welche Familie ich geboren werde, in welchem Land ich bin, welche Hautfarbe ich habe, etc. Und dass es halt einige Menschen sehr viel einfacher haben als andere. Was ich aber gerade noch spannend finde, diese Privilegien, die man hat, auf der Seite, die spielen jetzt eine größere Rolle bei so Punkten wie Erfolg, finanzielle Unabhängigkeit etc. Beim Glücksempfinden ist es so, dass diese Faktoren ein bisschen weniger ins Gewicht fallen, als man meint. Weil die eben nicht unbedingt die Faktoren sind, die uns glücklich machen, oder? Also der gute Job, das tolle Studium. Ich fand es zum Beispiel noch spannend, so bei den privilegiertesten Menschen der Welt hinzuschauen. Es gibt zum Beispiel spannende Studien über diese Elite-Universitäten wie in Harvard. Und die haben beispielsweise eine viel höhere Depressions- und Angststörungsquote als der Durchschnitt. Und da müsste man ja sagen, die haben alles, oder was man haben kann. Die kommen aus gut situierten Elternhäusern, die haben Geld, die haben Unterstützung gekriegt, die sind intelligent etc. Die studieren an der besten Universität der Welt. Aber riesige Quote von Depressiven und Personen mit Angststörungen. Und da sieht man, dass gewisse, ich sage jetzt mal so Privilegien, einen auch ein bisschen unglücklich machen können. Gerade denn, weil man das Gefühl hat, man ist dem Erfolg verpflichtet, man muss immer leisten, man muss sich immer beweisen, man ist als Mensch nur wertvoll, wenn man gut abschneidet, wenn man erfolgreich ist. Oder dann kann das wie ein bisschen ein Bumerang werden. Und das wird uns eigentlich wieder darauf zurückführen, dass wir doch einiges in unserem Leben tun können, unabhängig zum Beispiel von unserer finanziellen Situation, unabhängig davon, wie privilegiert wir sind, was dazu beiträgt, dass wir unser Glücksempfinden steigern können. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir nicht diese Haltung bekommen, dass Menschen, die nicht glücklich sind, daran selber schuld sind. Das finde ich den ganz, ganz gefährlichen Umkehrschluss, oder? Sondern, dass wir immer betrachten, ja, es kann ganz vieles passieren im Leben eines Menschen, das dafür sorgt, dass er nicht glücklich ist. Und was jetzt da aber mehr ins Gewicht fällt als diese typischen äußeren Privilegien, ist wirklich natürlich gerade jetzt mal das Beziehungsnetz, oder? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Wie durfte ich aufwachsen? In welchen Beziehungen bin ich aufgewachsen? Hatte ich Eltern, die mich annehmen konnten, die mich so gesehen haben, wie ich bin, die mich geliebt haben? Oder hat das alles gefehlt? Bin ich in einem Umfeld groß geworden, wo Missbrauch an der Tagesordnung war, wo ich vernachlässigt wurde, wo es Gewalt gab? Oder, das finde ich zum Teil noch häufiger, bin ich in einem Haushalt groß geworden, wo die Liebe immer an Bedingungen geknüpft war. Wo ich immer irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise sein musste, wo ich performen musste, wo ich meinen Eltern ganz stark entsprechen musste, damit ich diese Zuneigung bekommen habe.
Das klingt ja danach, dass die Verantwortung der Eltern bei diesem Thema relativ groß ist. Also wenn ich dich jetzt als Elternteil frage, wie weit bin ich eigentlich für das Glück meines Kindes verantwortlich, was antwortest du mir denn dann?
Also wo ich Abstand nehmen würde, ist so das Gefühl, die Kinder immer zufriedenstellen zu müssen, ihnen ihre Wünsche erfüllen zu müssen. Oder das ist oft etwas, wo ich merke, da sind viele Eltern in so einem ungünstigen Hamsterrad drin, dass sie denken, ich bin nur noch der Diener für meine Kinder, ich fahre sie zum Sportverein, ich gucke, dass sie alles haben etc. Und das ist aber nicht das, was Kinder glücklich macht. Und auf der anderen Seite würde ich schon sagen, wenn wir beispielsweise in Beratungsgespräche, Therapiegespräche hineinschauen und ein bisschen genauer hingucken, was hindert Menschen daran, als Erwachsene glücklich zu sein, dann haben natürlich schon die Eltern auch ihren Anteil. Und das hat eben wirklich ganz, ganz viel damit zu tun, ob ich das Gefühl habe, dass ich als Kind so sein durfte, wie ich bin, dass ich Zuneigung bekommen habe, dass ich Aufmerksamkeit in einem gesunden Maß bekommen habe, dass jemand für mich da war, dass ich Halt hatte zu Hause. Das, denke ich, das sind wirklich wichtige Faktoren, auf die Eltern achten können. Und wenn das fehlt, also wenn ich merke, diese Grundbedürfnisse, die wurden in meiner Kindheit nicht befriedigt, oder? Also ich wurde nicht gesehen, ich habe wenig Zuneigung bekommen, ich habe sie nur bekommen, wenn ich irgendetwas dafür getan habe, dann kann das etwas sein, was zu ganz vielen sehr ungünstigen Glaubenssätzen zum Beispiel führt, wie ich bin nichts wert oder ich zähle nicht, ich werde nicht gesehen, ich muss mich wahnsinnig anstrengen, um etwas zu bekommen, ich bin nur liebenswert, wenn ich gut bin, sonst bin ich ein Versager. Und ich denke, mit solchen Glaubenssätzen im Kopf wird es einfach sehr, sehr viel schwieriger, ein zufriedenstellendes Leben zu führen, auch irgendwie entspannt zu sein, glücklich zu sein.
Fabian, Daniel hat es ja eingangs schon erwähnt, du hast gemeinsam mit deiner Kollegin Stefanie auch ein Kinderbuch zum Thema Glück geschrieben. Es heißt Jaron auf den Spuren des Glücks. Kannst du uns mehr darüber erzählen?
Ja, gern. Also das geht im Buch geht es um einen jungen Fuchs, Jaron, der mit seinem alleinerziehenden Vater zusammenlebt. Die Mutter ist kurz nach seiner Geburt gestorben. Und er hat es wirklich nicht einfach. Also sein Vater ist zu Beginn des Buches sehr distanziert. Ihm geht es vor allem darum, dass er gut im Fußball ist und das Schulische richtig macht. Also er hat so ganz klare Überzeugungen, was ein Kind braucht, und die passen nicht zu Jaron, der sich eigentlich für ganz anderes interessiert. Und in der Fußballmannschaft ist es dann auch noch so, dass seine Klassenkameraden mit dabei sind und er ist nicht so gut im Fußball und die fangen an, ihn so ein bisschen zu mobben. Was dazu führt, dass er dann bei einem Schulprojekt, es geht darum, dass sie ein eigenständiges Projekt machen müssen, eine Mädchengruppe zugeteilt wird. Was für ihn am Anfang ganz schlimm ist, sich aber als Glücksfall entpuppt, weil Hasenmädchen Lotte, das da in seiner Gruppe ist, sagt, wir könnten doch als Schulprojekt erforschen, was glücklich macht. Und so beginnt eigentlich eine spannende Suche oder nach dem, was zufrieden, was glücklich macht. Sie finden 16 Glückslektionen auf dieser Reise, zum Beispiel, dass man das Glück zurückkommt, wenn man jemanden hat, der einem zuhört. Oder dass das Glück zurückkommt, wenn man gemeinsam traurig sein darf. Oder dass man es glücklich macht, wenn man seine Interessen kennt und seine Stärken einsetzen kann, etc. Also Sie finden so entlang von dieser Perma-Formel ganz viele verschiedene Punkte, die zu einem gelungenen Leben beitragen. Und das sind immer wieder so kleine Zwischenstopps, finde ich, wo man mit dem Kind als Elternteil darüber ins Gespräch kommen kann. Wie ist das eigentlich bei uns, oder? Haben wir diese Glücksquelle in unserem Leben oder nicht? Welche davon könnten wir ein bisschen stärker, bewusster anzapfen? Wo haben wir vielleicht auch blinde Flecken gehabt bis jetzt? Und etwas, was uns ganz viele Eltern zurückgemeldet haben, ist, dass sie überrascht waren, wie gut man auch über dieses Buch mit Kindern so ein bisschen philosophisch ins Gespräch kommen kann. Und wie viel sie auch dazu erzählen haben, oder? Von ihrem Leben, von ihren Beziehungen, wie sie die Schule erleben, wie sie ihre Freundschaften erleben, was davon schön ist, was weniger, wie man auch ein bisschen das Glück in der Familie mehren kann.
Absolut, also das kann ich nur.
Und da soll das Buch einfach so über eine spannende Geschichte so ein paar kleine Impulse setzen.
Total. Kann ich absolut nur empfehlen, das Buch. Wir haben es super gerne gelesen und es hat auch ganz, ganz tolle Gespräche bei uns gegeben. Fabian, abschließend möchte ich gerne noch wissen, was dir persönlich eigentlich am wichtigsten für deine Kinder im Hinblick auf ja, ein zufriedenes Leben ist. Worauf achtest du denn im Familienleben ganz besonders?
Also ich glaube, mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass meine Kinder sich selber gut kennen. Das finde ich extrem wichtig, dass sie einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, dass sie ihre Bedürfnisse wahrnehmen können, dass sie wissen, was sie interessiert, wo ihre Stärken sind und dass sie ihr Leben darauf aufbauen können. Weil ich das Gefühl habe, dass das der so ein ganz entscheidender Faktor ist, etwas, was wir Eltern Kindern ermöglichen können, damit sie später gute Entscheidungen treffen können und den Fokus auf das ausrichten können, was sie wirklich erfüllt im Leben.
Ja, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, lieber Fabian. Wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns zu Gast warst.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein konnte und vielen lieben Dank für die spannenden Fragen.
Wenn ihr mehr über Fabians und Stefanie Rietzlers Arbeit erfahren wollt, schaut gerne mal auf der Seite mit-kindern-lernen.ch, ganz wichtig, vorbei. Wir verlinken das natürlich auch wieder in den Shownotes. Dort findet ihr nämlich auch einen tollen Online-Kurs und eine ganz interessante Videoserie mit Tipps und Strategien zum Lernen. Super spannend, also ja, schaut gerne mal vorbei. Und wirklich, wenn ihr gemeinsam mit euren Kindern mal über das Thema Glück ins Gespräch kommen wollt, kann ich euch das Buch Jaron auf den Spuren des Glücks, was wir auch natürlich verlinken und auch im Blog noch mal kurz vorstellen, wirklich, wirklich ans Herz legen. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr das auch in 14 Tagen wieder seid. Ja, lasst es euch gut gehen und habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.